Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute wollen wir in eine Region aufbrechen, die unter anderem das höchste Ski-Resort in Utah bereithält. Und wer jetzt denkt, dass wir dafür in Norden Richtung Salt Lake City müssen, ist ganz schön schief gewickelt. Es hält auch so etwas bereit wie quasi den kleinen Bruder vom Bryce Canyon. Und für die Kenner habe ich jetzt schon zu viel verraten. Wir wollen Richtung Cedar Breaks National Monument und Dixie National Forest gucken.
Ja, und so wie es wahrscheinlich euch auch gerade geht, habe ich, obwohl ich schon seit 30 Jahren jetzt Reisen Richtung Nordamerika verkaufe, davon vorher noch nie gehört. Ich bin gespannt. Ich kenne den Bryce Canyon, aber nicht Cedar Breaks.
Und es geht vielen so. Und es gibt immer so Orte, ich habe so ein Herz für Orte, an denen die Leute einfach nur vorbeifahren, obwohl sie irgendwie cool sind. Das war am Anfang mit St. George so. Das ist mittlerweile ein bisschen bekannter geworden. So auf dem Weg von Las Vegas Richtung Utah sind irgendwie alle durch St. George gefahren, aber haben halt maximal mal bei Panda Express gehalten oder so. Ohne zu gucken, was es da Schönes gibt. Und das ist mit Cedar City ähnlich. Also der Dixie National Forest, der eben auch das Cedar Breaks letztendlich so ein bisschen umschließt, liegt oder ist so groß wie Sizilien, nur um das mal irgendwie einzuordnen. Ne? Wir reden hier über einen wirklich riesigen National Forest, der in Süd-Utah liegt. Und Kanab bis Cedar City zum Beispiel ist so eine Strecke, die viele vielleicht mal gefahren sind oder auch nicht, das weiß ich gar nicht, weil die meisten irgendwie Richtung Bryce Canyon hochrasen. Wenn sie aus Las Vegas oder so kommen oder eben Richtung Zion abbiegen. Das sind so die zwei Routen. Irgendwann verzweigt sich das so ein bisschen. Und da würde ich immer sagen, okay, hier jetzt bitte mal auf die Bremse treten, denn hier gibt es wirklich was zu sehen.
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mich selber gerade gefragt, wie ich damals gefahren bin. Aber ich bin, glaube ich, auch vom Zion National Park im Grunde direkt zum Bryce Canyon gefahren auf der, was ist denn das, 89, glaube ich.
Genau, ja, ja.
Und ich denke mal, dass man Cedar Breaks wirklich nur dann mit einbinden würde, wenn man, sagen wir mal, man kommt vom Zion National Park, fährt zum Bryce und dann wieder zurück, wenn man dann eben vom Bryce Canyon aus dann den Interstate nehmen würde oder ja, 15.
Genau, richtig, ist, ja, ja, ja. Genau, also
wie gesagt, oder wenn man es halt weiß, so wie du, ne?
Oder eben jetzt Leute, die nach Salt Lake City fahren wollen irgendwie und dann von oben irgendwie eine Runde fahren wollen, die sowieso auf der Interstate fahren. Es gibt aber zwischen Cedar City und der 89 eine ganz tolle Strecke. Also wirklich, die geht von Cedar City mehr oder weniger quer rüber Richtung US 89. Ja. Und das ist die State Route 14. Viele in Utah kennen die State Route 12, so als wirklich wunderschönen Highway. Und die 14 steht denen wirklich im ganz, ganz wenig nach. Führt also mitten durch den National Forest vorbei am Cedar Breaks National Monument. Und ein kleines, liebenswertes Örtchen, das Duck Creek heißt, Duck Creek Village. Und man wundert sich dann, gerade wenn man im Sommer oder im Mai, so klassischen Reisezeiten da ist, dass überall so Schilder stehen wegen so, Achtung, Schneemobile kreuzen die Straße. Und man denkt sich, okay, hier sind irgendwie 35 Grad, wo soll denn diese Schneemobile herkommen? Aber es liegt super, deswegen ist es nicht gelogen. Das höchste Skiresort in Utah, höchstgelegene Skiresort in Utah, ist Brianhead. Und Brianhead ist mitten im Dixie National Forest, ganz nah am Cedar Breaks National Monument, liegt bei 3.300 Metern in etwa. Und alle so bei Salt Lake City, Solitude, Alta, Snowbird, wie auch immer sie heißen, sind so um die 3.000. Bisschen höher manchmal, aber eben nicht 3.300. Also es ist tatsächlich so, dass das höchste Skiresort in Utah ganz im Süden von dem Bundesstaat ist. Also total, abgefahren eigentlich.
Aber es ist ja international nicht so wirklich bekannt, oder?
Nee.
Also es ist wirklich nur klein. Also
es ist klein, weil natürlich, also klar, es sind die Berge drumherum halten sich in Grenzen, ne? Aber so die Piste runter zu rasen, also im Hintergrund irgendwie so Red Rocks zu sehen mit Schnee drauf und so, schon cool. Irgendwie cool. Oder also gibt auch so ikonische Fotos, wo so ein Sessellift irgendwie den Berg hochfährt, irgendwie im Schnee, dann sitzen Leute mit ihren Snowboards drin und du siehst im Hintergrund eine Kulisse, die auch in Moab sein könnte, so von der Art, mit den roten Felsen und so, und denkst dir so, okay, das ist wirklich irgendwie eine lustige Mischung hier, ne?
Das klingt total spannend. Ja. Also da an Skifahren habe ich jetzt auch gar nicht so gedacht.
Nee, im Sommer fairerweise ist da auch nicht viel mit Skifahren, aber das geht ja fast allen Skigebieten so. Ne? Das ist ja nichts Besonderes.
Das stimmt.
Aber jetzt, also ich war durchaus mal im Ende Mai, Anfang Juni, auch im Cedar Breaks National Monument. Du fährst also, wenn du von St. George kommst, fährst du eben auf der Interstate 15 weiter bis Cedar City und biegst dann irgendwie rechts ab Richtung Cedar Breaks. Und es, wer sich das vorstellen möchte, das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie der Bryce Canyon.
Ja.
Man hat also so eine rote, so eine Art Amphitheater aus Sandstein, wo eben so Hoodoos drinstehen, so Pinnacles, Sandsteinsäulen irgendwie,
ja.
In ähnlichen Farben. Der Kenner würde sehen, dass eben um Cedar Breaks herum viel mehr Wald ist als jetzt im Bryce und die Landschaft einfach ein bisschen anders aussieht, weil sie eben noch ein Stück höher liegt. Ansonsten sieht es sehr ähnlich aus auf den ersten Blick. Die Säulen sind ein bisschen breiter, also ne, wenn man wirklich ein Auge dafür hat, kann man das gut erkennen, dass es was anderes ist. Aber es gibt eben auch, wenn man so Detailaufnahmen sieht, wird man sich denken, okay, ich kann gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist denn das jetzt eigentlich? Und wie so viele National Monuments ist das halt was super zugänglich ist, ohne Schlangen, ohne Anstehen, ohne viele Leute zu treffen.
Mhm. Wenn du am Bryce Canyon stehst, hast du ja, wie der Name schon sagt, ein Canyon. Also du hast ja. einen Rim und dann schaust du genau. in den Canyon hinab. Das ist da ja. jetzt aber dann natürlich nicht so, oder?
Doch.
Ja?
Ja, ist du, schaust auch, du schaust auch, also fährst hoch und stehst dann oben quasi auf der Kante und guckst runter.
Ah, okay. Ja.
Ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Und wann immer ich irgendwie mal ein Foto poste und sage, so ist das jetzt Cedar Breaks oder Bryce, ist es häufig so, dass entweder viele raten oder eben sich auch einfach falsch entscheiden, weil es tatsächlich gerade bei den Fotos, die ich dann vielleicht auswähle, zum Verwechseln ähnlich aussieht.
Ja.
Ja, und aber das interessant ist immer eine super Option, muss ich sagen. Ne? Also bitte? Eine super Alternative zum Bryce,
ja.
wenn man da nicht hin möchte oder nicht, was weiß ich, mit den ganzen Menschen und so, die da mitunter mal hinkommen, zu ja. tun haben möchte, ist das was, wo man das mit Einheimischen zusammen häufig. Also klar, gucken sich das Leute an, aber es ist tatsächlich eher bei Einheimischen bekannt als jetzt bei uns.
Ja, aber dann muss man halt wirklich dran denken, dass anders als beim Bryce, das Cedar Breaks halt eben, wie du schon sagst, nicht zu früh im Jahr angefahren werden kann, genau. einfach. Ja. Ne? Ich glaube, also ich hatte mich da jetzt ja auch so ein bisschen mit beschäftigt. Ich glaube, viele Campingplätze haben dann eben auch nicht auf, weil Richtig. Es eben nicht die Zeit ist. Also
ich bin wie gesagt, Ende Mai kannst du bei 35 Grad in St. George sitzen und dir denken, okay, ich möchte jetzt in Cedar Breaks fahren. Fährst ein Stündchen irgendwie Auto oder sowas, bis du dann nachher wirklich da bist und steigst im Schnee aus. Und
verrückt,
ja. das ist schon wirklich verrückt. Und du merkst das auch, wenn du hochfährst, du steigst oben aus dem Auto aus und musst erstmal zu Atem kommen, weil du quasi von mehr oder weniger keiner Höhe auf über 3000 Meter gefahren bist, also ja. 10.000 Fuß und erstmal wirklich dann stehst und schnaufst und denkst, okay, vielleicht mache ich doch ein bisschen langsamer jetzt.
Kannst du da mit dem Wohnmobil auch stehen?
Es gibt Campingplätze, ja, und die Fahrt dahin, also solange die Straßen offen sind, ist das kein Problem.
Mhm.
Sind also überhaupt nicht kurvig, also nicht mehr als jetzt jede andere Überlandstraße. Also es ist nicht eng serpentinig oder so, sondern es geht irgendwie gemächlich, stetig den Berg hoch, würde ich sagen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Aber es gibt eben viele, viele Regionen, wie gesagt, bei Duck Creek hatte ich das angesprochen, ganz, ganz süßes kleines Örtchen, da gibt es sonst nicht viel, aber man fährt eben durch und denkt sich, okay, wie so ein kleines verschlafene Städtchen. Wenn du so immer diese Schneemobilschilder siehst, denkst du, okay, hier kann halt auch wirklich echt viel Schnee liegen. Und so ist es dann auch. Das ist für viele in Utah so eine Art Winter-Wonderland, die so aus der Wüste dahin fahren, um dann nicht mit dem Quad irgendwie durch eine Sanddüne zu fahren, sondern mit dem Schneemobil durch diese Schneefelder. Und die Straße, die es dann eben weiterführt, es gibt auch weiter nördlich gibt es noch Penguich, das haben manche schon mal gehört. Und dann gibt es den ja. Penguich Lake, wo man irgendwie hinfahren kann. Also man kann durchaus auch vom Zion eine Runde fahren sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie rein und wieder raus müsste. Man kann durch die 14 oder auch mit der Verbindung nach Penguich durchaus von der 89 irgendwie so eine Runde fahren, ohne dass man denkt, man hat da jetzt wirklich viel Zeit verschwendet.
Ah, okay, gut. Also dann lässt sich das auf jeden Fall einbinden in eine klassische USA-Südwestreise, ne?
1000%ig, absolut. Ich finde schon, Cedar City ist ein Ort, an dem viele irgendwie vorbeikommen, so oder so. Ne? Also man muss natürlich das eine Stück mal auf der Interstate fahren, wobei eben viele, die zum Beispiel im Zion die Canara Falls machen wollen, so ganz bekannte Wanderung, die fahren da eh längs, weil da kommst du eh südlich von Cedar City quasi hin. Also kommst nicht von unten aus dem Park, aus dem Zion National Park da rein, sondern musst eben von der westlichen Seite reinfahren. Insofern würde ich sagen, das ist überhaupt nicht ab vom Schuss.
Ja, gut zu wissen. Also mir ist es damals gar nicht aufgefallen, als ich da längs gefahren bin. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall echt ein Geheimtipp.
Ja. Das fällt halt auch nicht auf. Steht irgendwo ein kleines Schild vielleicht, aber das war es dann auch. Also ist nicht so, dass Cedar City irgendwie eine Stadt wäre, der man das ansieht. Die liegt ja selber auch noch nicht so hoch. Die Höhe kommt ja erst danach. Aber wie gesagt, gerade die Utah 14 durch Duck Creek durch bis zur 89, eine der schönsten Straßen, die Utah hat. Kann man nicht anders sagen. Wirklich ganz wunderschön, dichte grüne Wälder, dieser rote Sandstein und dieser Scenic, ist auch ein Scenic Byway, glaube ich, der sich da durchschlängelt. Schön. Und du kommst da, kurz vor Duck Creek liegt der Navajo Lake, an dem man auch schön wandern kann. Viele Amerikaner fahren da zum Fischen hin. Das Besondere an dem Navajo Lake ist, das ist ein natürlicher See, der ist also nicht angestaut oder sowas. Der hat keinen Zufluss und keinen Abfluss, den man sehen würde. Normalerweise fließt ja irgendein Fluss in den See oder sowas. Ne? Also irgendwo kommt das Wasser ja her. Bei dem Navajo Lake ist es so, dass es unterirdisch kommt. Wie bei einer Badewanne quasi, wo unten so ein Stöpsel drin ist, hat der Navajo Lake so unterirdisch so einen Zu- und Abfluss durch so Vulkan- und Lavagestein irgendwie, durch so Tunnel. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und an einem Ort kommt dann eben dieser unterirdische Wasserfluss dann auch wieder raus und man hat so einen kleinen schönen Wasserfall. Also es ist wirklich ganz, ganz spannend, kann man hinwandern. Es ist schön.
Da scheint ja sowieso auch das eine oder andere unterirdisch zu passieren, denn es gibt ja auch eine Höhle dort in der Nähe, die Duck Creek Ice Cave.
Ja, ja. War ich tatsächlich selber noch nicht? Nee, leider nicht. Aber das ist durch diese poröse Untergestein, dieses Lava-Untergestein, haben sich da viele so Hohlräume und so gebildet, die dann eben, wie der Name auch vermuten lässt, natürlich ganz andere Temperaturen haben als der Bereich oben, der durch die Sonne angestrahlt wird. Kann ich nicht anders sagen, es ist für jemanden, der Utah irgendwie mal ein Stück abseits erkunden möchte, ohne wirklich abseits zu sein, weil es wirklich dicht dran ist an allem, was man so kennt, also zwischen Bryce und Zion. Super Strecke mit ganz viel tollen Sachen, die man sich anschauen kann.
Aber du würdest trotzdem nicht sagen, mach das statt Bryce Canyon, sondern mit.
Also bei Bryce wäre ich hin und her gerissen, das zu sagen.
Ah, okay.
Es ist halt lange nicht vergleichbar, weil Bryce ist viel größer, wirklich viel, viel größer. Man kann runterwandern, das ist im Cedar Breaks nicht so ohne weiteres möglich. Das kommt immer so ein bisschen auf das Empfinden an. Wenn das Leute sind wie ich, die sagen, oh, so viele andere Menschen, da bin ich irgendwie allergisch, denen würde ich sagen, kommst im Cedar Breaks definitiv auf deine Kosten. Zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang, Fotos machen oder so, wunderschön. Vielleicht noch ein bisschen Schnee irgendwie, der da so zwischen liegt. Steht da dem Bryce in nichts nach. Aber die Möglichkeit eben runterzuwandern und da ein bisschen rumzulaufen und dieses Nationalpark-Gefühl zu haben, das hast du da natürlich nicht. Ne? Also muss man ja fairerweise sagen, wenn man in so einen Nationalpark reinkommt, das ist ja irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Man weiß, jetzt kommt was Großes und so. Da die Leute kommen alle aus demselben Grund. Das ist beim Cedar Breaks, da fahren viele einfach nur vorbei und halten vielleicht mal kurz. Macht was mit der Stimmung vor Ort, würde ich sagen. Ne? Aber Menschen, die sagen, ich brauche es ein bisschen authentischer und mir ist nachher gar nicht so wichtig, ob ich diesen Nationalpark von meiner Liste abhaken kann, da würde ich definitiv sagen, Cedar Breaks ist der eigentliche Star, weil es einfach viel mehr zu entdecken gibt, bei dem man eben nicht das Gefühl hat, man wird an die Hand genommen vom National Park Service und dahin geführt.
Ja, also Park Ranger gibt es da nicht und auch kein Visitor Center eben, ne? Weil es eben nur ein Monument gibt.
Es gibt ein Visitor Center, das ist aber auch nur saisonal geöffnet. Man hat da quasi zwei Öffnungszeiten. Die einen sind die Öffnungszeiten der Straße, weil man eben gar nicht ganzjährig zum Cedar Breaks kommt, zumindest nicht. Also es gibt eine Straße, die so ein bisschen am National Monument sozusagen vorbeifährt. da kann man im Winter nicht längs. Aber da sind die Straßen gesperrt, kommst du gar nicht hin, kommst zu einem Aussichtspunkt und kannst von da runter gucken, aber dann ist auch Schluss. Und das Visitor Center hat eben nochmal eigene Öffnungszeiten. Und ich meine, entweder ist es jetzt schon eröffnet oder es wird jetzt eröffnet. Ein ganz neues Visitor Center mit ganz vielen tollen Informationen auch über die Gegend und um wirklich so ein bisschen den Menschen auch auf die Sprünge zu helfen, was es denn da zu entdecken gibt. Weil sie eben sie stinken so ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen Tagen in der Region.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, wenn es ein Geheimtipp ist, dass es eben nicht so voll ist da. Ne? Da ja, ist dann wieder, ja. Das ist wieder eine Gratwanderung letztendlich, die man dann hat.
Als ich jetzt da vorbeigefahren bin auf dem Weg nach Colorado Springs, ist immer ein guter Indikator, wenn ich irgendwo laufen kann mit den Hunden ohne Leine, dann ist schon mal so, dass ich weiß, okay, hier sind wirklich nicht viele Leute um mich rum. Und das ist eben am Cedar Breaks so. Vielleicht nicht immer unbedingt zu den Viewpoints, da natürlich nicht, ne? Aber es gibt eben viele Trails, die so ein bisschen durch diesen schönen dichten Wald führen oder über so Almen, würde ich sagen, über so Wiesen und dann nachher irgendwann wieder zum Rim kommen, von denen aus man runtergucken kann. Und da triffst du halt meistens niemanden. Ne?
Spannend.
Ja, ja.
Es scheint ja auch ein bisschen vulkanisch zu sein, weil es dort ich sehe das hier gerade, ein Lava-Flow-Viewpoint gibt.
Genau. So versteinerte Lava. Das sage ich ja, das passt zu dieser ganzen Region, ne? Auch diesen unterirdischen Lava-Höhlen vom Navajo Lake und so. Für mich ist das also der Inbegriff der Schönheit von Süd-Utah, der sich in dem Dixie National Forest irgendwie zusammenfassen lässt. Weil, wie gesagt, nicht nur, weil er eben so riesig ist, sondern diese Pinien oder diese Nadelbäume mit diesen riesen Zapfen, ich glaube, es sind meistens Pinien, die so super schön duften, wenn die Sonne drauf scheint. Und dann diese rote Erde dazu und die Temperatur, obwohl die Sonne scheint, ist irgendwie aushaltbar, weil du eben auf einer gewissen Höhe bist und du kannst da so längs wandern. Also ich habe so viel tolle Wanderungen in dem Dixie National Forest gemacht und die meisten davon sind gar nicht irgendwie groß bekannt, sondern du fährst halt irgendwo längs, fährst eben auf der 14 und denkst dir, okay, ich biege hier mal ab Richtung Forest Road Nummer weiß nicht was. Und irgendwann endet die und da ist ein Trailhead. Nicht weiter ausgeschildert, siehst du auf der Karte nicht, aber steigst aus, gehst und ist jede Ecke irgendwie schön. Es ist wirklich total faszinierend, wie eine Region so viel Schönheit und Natur irgendwie vorhalten kann, ohne dass du irgendwie Menschen triffst.
Und sind die Wanderwege relativ einfach zu laufen?
Ja. Das würde ich schon sagen. Ist jetzt eben, obwohl es so hoch liegt, nicht alpin, weil es eben eher so diese Hochwüste ist, die man davor hat, also wie auf so einer Art Tafelberg, eben bist du auf einer gewissen Höhe, aber es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie Kletterer sein musst, wie jetzt in den Alpen oder sowas, ne? Wenn du da auf so einer Höhe unterwegs bist. Das ist eben ist ganz anders. Wenn du es nicht in der Lunge spüren würdest oder eben an der Art und Weise, wie du außer Atem bist, würdest du wahrscheinlich gar nicht merken, dass du gerade nicht irgendwie auf nur 200 Metern bist oder sowas.
Ja, toll.
Ja. Und das, ich meine, viele kennen den Zion, ne? Das ist natürlich das Highlight schlechthin wahrscheinlich in Utah. Aber
ich glaube, bekannter ist tatsächlich, also wenn ich das jetzt mal so aus meiner Sicht sehen darf, tatsächlich ist bekannter der Bryce Canyon.
Meinst du echt,
Der Zion National Park gehört, da kannst du eigentlich auch noch mal irgendwann mit mir drüber sprechen. Ich glaube, das hatten wir noch nicht als Thema.
Nee.
Der Zion National Park ist, glaube ich, auch ein bisschen verkannt, weil ich höre es immer wieder, wenn die Leute wiederkommen, dass fast alle gesagt haben, das habe ich mir so nicht vorgestellt.
Ja.
Ich wusste nicht, was für ein schöner Park das ist.
Ja, das ist spannend, weil er hat wirklich ja viele Besucher, der meistbesuchte Nationalpark in Utah. Und es gibt wirklich Zeiten, da kommst du gar nicht mehr rein in den Zion, weil er einfach so voll ist. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch mehr so ein einheimisches Ding, dass die das alle sehen wollen, weil sie das kennen. Ganz spannend, dass du das so sagst. Ja. Also gerade wenn das so ist und wirklich der Bryce noch bekannter und beliebter ist das Cedar Breaks definitiv was, was man den Leuten ans Herz legen kann. Es ist leicht zu erreichen. Gerade wenn du ich muss lügen, ich habe jedes Jahr einen National Park Pass. Insofern weiß ich nicht, ob das National Monument an sich Eintritt kostet. Es gibt halt aber auch keine Eintrittsstation. Einfach nur immer, wenn ich irgendwo im National Forest unterwegs bin, das auch in der Nähe von Sedona hatten wir das, glaube ich, mal, da gibt es dann so andere Pässe. Mit dem National Park Pass bist du meistens auf allen Bundesländereien irgendwie eh fein raus. Ja. Und sind wir ehrlich, Leute, die irgendwie so eine Südwest-USA-Tour machen,
die haben den.
Sicherlich mehr als zwei Nationalparks haben also diese Karte. Dann schadet das auch nichts, die vorsichtshalber ins Fenster zu hängen, nee, für den Fall, dass ein Ranger kommt. Aber das kann man ja auch schnell rausfinden, sage ich.
Ja, also das Monument kostet tatsächlich $7 pro Person.
Also tatsächlich, ja? Okay.
Ja, ja, also ja. Wenn du ihn jetzt direkt besuchen wolltest, ohne Nationalparkpass, dann wären es $7. Aber wie du schon sagst, also alle, also ich würde mal wirklich sagen, alle, die dort unterwegs sind.
Und da war das Visitor Center geschlossen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Monument trotzdem gesehen habe, aber
verrate ich nicht.
Genau, weil es halt eben keine Fee Station gibt oder so, musst du halt dann wahrscheinlich im Visitor Center diesen Pass oder diesen Tageszugang oder so kaufen, ne? Insofern
das National Park Pass hilft. Ja.
Ja.
Und wie viel Zeit würdest du da würdest du?
Ja, für einen halben Tag ist das schon in Ordnung, sage ich mal. Ne? Ja. Je nachdem, wie viel man da machen möchte. Da müssen wir dann auch ehrlich sein, dass diese 5-6 Viewpoints vom Cedar Breaks National Monument sind schön anzugucken. Ist so ein bisschen wie mit dem Grand Canyon. Irgendwann sehen sie halt auch alle irgendwie sehr ähnlich aus. Ja. Das ist was anderes, wenn die Sonne untergeht und man irgendwie die Sonne und Licht und Schatten in einem anderen Winkel hat. Aber ansonsten würde ich sagen, bist du damit, was weiß ich, 3 Stunden schon wirklich gut bedient. Und wenn du dann weiterfährst auf der 14 und möchtest vielleicht noch irgendwie so eine kleine 5 Kilometer Wanderung oder so einen Spaziergang irgendwo machen durch den Wald oder so, ist das auch schön. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da muss man definitiv 3 Tage bleiben.
Ja. Also
da, so sehr ich das da schätze, ich könnte das, ich würde dann da zelten oder campen oder so. Aber wenn man das nicht möchte, sondern wirklich nur auf der Durchreise ist, ist das so eine Addition für so einen Tag, um den Driver's Day so ein bisschen aufzulockern sozusagen. Mm.
Und dann würde man ja dann auch in der Nähe übernachten, entweder im Zion National Park, Bryce Canyon oder ein bisschen außerhalb in Penguich oder Cedar City.
Genau, also Cedar City hat eine relativ gute Motel-Hotel-Auswahl, sage ich mal, so all die üblichen Verdächtigen, was so die Kettenmotels angibt, gibt es da definitiv. Und das gilt natürlich für Springdale auch, ne? Sozusagen auf der südlichen Seite, denn dazwischen wird's ja schon ein bisschen schwieriger, ne? In Mount Carmel Junction, weiß ich, gibt's irgendwie so 1-2 von so Ranches, auf denen man gut schlafen kann, so Zion Mountain Ranch oder so, glaube ich, war ich mal. Das sind dann aber eben ja auch andere Unterkünfte, für die man im meisten Fall dann ja auch irgendwie anders zahlt als für so ein Motel, ne? Und ansonsten tatsächlich muss man auch sagen, wenn man das sehen möchte und man kommt irgendwie aus Las Vegas und schafft es bis St. George oder Hurricane oder Washington, also diese 3 Orte, die dann letztendlich unten um St. George herum sind, kommt man auch von da relativ gut am nächsten Tag ins Cedar Breaks. Und könnte dann zum Beispiel nach Kanab fahren. Also über Cedar Breaks, Duck Creek und dann runter bis Kanab und von da aus dann weiter Richtung Page.
Ja, ja. Kann man super einbinden,
ja. Wie gesagt, wenn man dann noch zum Bryce möchte, müsste man halt erst noch weiter hochfahren Richtung Bryce. Aber wie gesagt, dadurch, dass eben mit Washington im Südwesten und Kanab im Südosten und Cedar City im Nordwesten, hat man genug Möglichkeiten, irgendwo zu schlafen. Denn da selber, also ich sag mal, im Dixie National Forest selber, wenn man nicht gerade irgendwo eine Ferienwohnung in Duck Creek gemietet hätte, von privat, wüsste ich nicht, wo man da sonst schlafen sollte.
Ne, muss man dann ja auch nicht. Nee, die Entfernungen sind dann ja doch nicht so riesig.
Nein. Wobei ich immer dafür sorgen würde, dass ich eben gerade diese Utah 14 irgendwie bei Tageslicht fahre und nicht im Dunkeln. Zumindest eine Richtung, weil es einfach so schön ist.
Ja, super. Das fand ich mega interessant, Jan.
Das freut mich. Und wie gesagt, und Brianhead, ne? Also wer sagt, ich muss mal in dem höchsten Ski-Resort Utahs sein, ohne die Wüste zu verlassen sozusagen, direkt nördlich vom Cedar Breaks National Monument, Brianhead Ski-Resort, auch zum Mountainbiken gerne genommen.
Klasse.
Ja, dann lassen wir es doch dabei bewenden, würde ich sagen, ne?
Ja, prima. Also du hast auf jeden Fall meinen Horizont erweitert heute, Jan.
Das freut mich. Ja. Vielen Dank.
Das geht bestimmt den anderen auch so, die jetzt zugehört haben.
Und die es schon kannten, die freuen sich vielleicht einfach nur, dass wir darüber gesprochen haben. Herrlich. Dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.